Wir gehen ja Vers für Vers durchs Neue Testament sonntagmorgens. Und wir sind im Markus-Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 7. Ich lese nochmal den Vers 6. Da hieß es, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Also die Pharisäer und die Herodianer, eine sehr einflussreiche religiöse Gruppe, die Pharisäer, und eine politische Gruppierung, und die konnten sich eigentlich überhaupt nicht ausstehen, gegenseitig, aber wenn es gegen Jesus ging, gegen Jesus haben sie gemeinsame Sache gemacht und sie wollten ihn umbringen. Wir sehen also hier, wie der Widerstand gegen Jesus wächst, nimmt organisierte Ausmaße an. Und jetzt heißt es in Vers 7, und Jesus entwich mit seinen Jüngern an den See, und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon, eine große Menge, da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Also Jesus hat sich aus der Stadt an den See, an den Strand zurückgezogen, und wir sehen, obwohl die Religiösen was gegen Jesus hatten, weil irgendwie eine Konkurrenz war für ihren Machteinfluss, hat das Volk Jesus geliebt und Jesus war sehr populär beim Volk. Jesus war berühmt wegen seiner großen Taten. Menschen haben gehört, dass er Kranke heilt, dass er Aussätzige frei macht, dass er Dämonen austreibt, dass er die Autorität Gottes ausübt. Dämonen haben ihn bekannt als den Sohn Gottes. Und wir sehen hier eine große Menge bei Jesus. Aus allen Regionen von Israel, sogar noch aus den Nachbarregionen, tausende Leute. Und es waren viele Leute hier bei Jesus am Ufer des Sees. Und wir lesen hier weiter, er sagte seinen Jüngern, dass er ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereitgehalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dazugegangen ist. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie sehr, dass sie ihn nicht offenbar machten. Jesus heilte so viele, dass sich die Leute auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Das war ein Gedränge. War eine Massenhysterie, die haben Jesus fast erdrückt. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, kommt, hol dein Boot. Ist evakuiert worden sozusagen von den Jüngern. Hat dann wahrscheinlich vom Boot aus die Menschen gelehrt, hat sich später zurückgezogen. Und das ist der Hintergrund jetzt für die nächsten Verse. Die Nachfrage nach Jesus, nach seinem Dienst war so groß, dass er diese Nachfrage unmöglich länger alleine befriedigen konnte. Es gab zu viele, die Gottes Wort hören wollten. Es gab damals keine Lautsprecher, also es gab eine natürliche Begrenzung, zu wie vielen Jesus auf einmal reden konnte. Es gab zu viele, die geheilt werden wollten, zu viele, die befreit werden wollten von Besessenheit. Und Jesus wird jetzt seinen Dienst multiplizieren. Jesus hatte vorher schon Menschen in die Jüngerschaft gerufen, in die Nachfolge. Jünger sein bedeutet so viel wie ein Lehrling sein, ein Nachfolger sein. Und die Bedingung für Jüngerschaft sehen wir in Matthäus 16, in Lukas 9. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, soll sich selbst sterben und folge mir nach. Das ist die Voraussetzung für Jüngerschaft, diese Entscheidung, mein Eigenleben. Ich gebe meine selbstsüchtigen Pläne und meine Wünsche, meine Vorstellungen auf, zugunsten von seinen Plänen, zu dem, was er mit mir vorhat. Ein Jünger ist jemand, der sagt, Jesus, ich will nicht länger für mich selbst leben, mein eigenes Ding drehen, sondern Jesus, ich will in deinem Team sein. Ich will dir nachfolgen. So wie Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das haben wir gesehen bei den Jüngern, hier im Kapitel 1, wo es geheißen hat, sie haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Und jetzt wird Jesus 12 von diesen Jüngern, von diesen Lehrlingen nehmen und er wird sie sozusagen befördern. Er wird sie zu Aposteln machen, zu Partnern, zu Mitarbeitern in seinem Dienst. Apostel bedeutet so viel wie ein Gesandter oder ein Botschafter. Jesus wird sozusagen seine Arbeit auf mehrere Schultern verteilen. Das lesen wir hier im Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Seht hier, dass es seine Entscheidung war. Er hat die Leute ausgewählt. Gab es keine Bewerbungen, sondern Jesus ruft die zu sich, die er wollte. Er wollte diese Typen. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Wir sind nicht Apostel in demselben Sinn wie die 12 Apostel, aber wir sind alle in einem gewissen Sinn Gesandte. Wir sind alle Botschafter für Jesus. Wir sind alle ausgesandt von ihm, um Zeugen zu sein, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wir sind sein Leib in dieser Welt. Paulus hat in die Römer geschrieben, ihr seid berufene Heilige. Und an die Epheser, ihr seid Gottes Auserwählte. Petrus hat geschrieben, ihr seid ein königliches Priestertum. Und Jesus hat zu uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Das Licht, das die Menschen auf ihn hinweist. Also können auch wir lernen hier von dem, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Und das Erste, was wir hier sehen, erste Ruf von Aposteln, von Ausgesandten, von Jüngern war, er hat sie berufen, bei sich zu sein. Leute, das ist unsere erste Berufung als Christen. Unsere erste Berufung ist nicht was zu tun, sondern was zu sein. Nämlich mit Jesus zu sein, bei ihm zu sein, Beziehung mit ihm. Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Und die Gemeinschaft mit ihm, die verändert uns. Und die rüstet uns dann erst zu, wirklich was zu tun in seinem Namen. Das ist unser erster Ruf. Gemeinschaft, Zeit mit Jesus verbringen. Zeit, Gemeinschaft in seinem Wort. Zeit im Gebet, im Gespräch mit ihm. Und unser Dienst, das was wir tun, das ist ein Resultat von unserer Gemeinschaft mit ihm. Sozusagen ein Überfließen aus unserem Leben in Gemeinschaft mit Jesus. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. John Corson hat uns mal auf einer Konferenz das immer wieder eingebläut. Und er hat gesagt, kümmere dich um deine persönliche Zeit, um deine persönliche Gemeinschaft mit Jesus und Jesus wird sich um deinen Dienst kümmern. Hat zu Pastoren gesprochen. Das ist wichtig. Ich denke, da ist eine Gefahr drin. Unser Dienst für Jesus kann manchmal zu einer Konkurrenz werden für unsere Beziehung mit Jesus. Die Bibel verwendet oft dieses Bild von Ehe, Bräutigam und der Braut für unsere Beziehung mit Jesus. Und ich denke, unser Dienst für Jesus kann manchmal zu so einer Geliebten oder zu einem Geliebten werden, der sich in diese Ehebeziehung mit Jesus reindrängt. Und ich persönlich denke, dass wir Männer vielleicht dann noch mehr in dieser Gefahr stehen als die Frauen. Frauen scheinen das intuitiv besser zu verstehen, dass Beziehung wichtiger ist als Tun. Ich denke, Frauen sehen mehr das Tun im Kontext von Beziehung, dass man was gemeinsam tut. Frauen sind von Natur aus, glaube ich, eher beziehungsorientiert veranlagt. Und das ist eigentlich näher an dieser Vorstellung von dem, was Jesus für uns hat, von Jüngerschaft. Ich denke, gerade wir Männer, wir sind oft so sehr zielorientiert, objektorientiert, projektorientiert. Wir sehen unsere Identität in einem gewissen Sinn da drin in dem, was wir tun oder was wir geleistet haben. Und oft kann es uns wichtiger sein, ein Projekt durchzuziehen, was auf die Beine zu stellen, als wie wir es durchziehen oder mit wem wir es durchziehen. Wir können das manchmal sogar tun auf Kosten von Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, ich bin eher so veranlagt. Mir fällt es sehr leicht, morgens drauf loszulaufen, Dinge zu tun, Projekte in Angriff zu nehmen. Und das kann manchmal auf Kosten meiner stillen Zeit, meiner Gemeinschaft mit Jesus gehen. Wo ich mir denke, oh, schnell, schnell, stille Zeit machen, schnell mal Bibel lesen, dass ich dann zum Schaffen komme. Und ich kann mich reintigern in was. Und Es kann mich so sehr einnehmen, dass ich vergesse zu essen oder wann ich esse oder wie ich esse oder was ich esse. Kann so eingenommen sein davon. Und dann irgendwann erinnere ich mich dran, ah ja, Herr, du bist ja auch noch da. Weiß nicht, ob es euch auch schon so geht, ob ihr euch damit identifizieren kann. Ich denke, die ganze Gesellschaft, unser Denken geht in diese Richtung, sehr leistungsorientiert. Und der Herr erinnert uns heute Morgen und sagt, nein, nein, Beziehung ist wichtiger. Das ist die erste Priorität. Verbring Zeit mit mir, genieß die Gemeinschaft mit mir, lass dir Dinge von mir aufs Herz legen und dann red mit mir darüber. Und dann lass uns gemeinsam die Dinge angehen, die ich für dich habe. Das ist wahre Jüngerschaft. Das war das Erste. Er berief die 12, bei sich zu sein. Und dann als Zweites sehen wir, sandte er sie aus zu predigen. Und wir sind wie diese Apostel berufen, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, anderen weiterzusagen. An Freunde, an Kollegen, Leute, die vielleicht im Autobus neben uns sitzen, wann immer Gott eine Tür öffnet, können wir erzählen. Und seht hier, dass die Betonung hier für den Dienst der Apostel auf dem Predigen des Wortes ist. Römerbrief sagt uns, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt und die Verkündigung durch das Wort Gottes. Wir sagen das weiter, was Jesus für uns getan hat. Wir verkündigen Gottes Wort, seine Weisheit. Nicht unsere eigenen Ideen oder unsere eigenen Meinungen oder unsere eigenen menschlichen Philosophien. Hey, die Leute brauchen nicht mich oder dich, die Leute brauchen Jesus. Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort, Gottes Wahrheit, das ist das, was Herzen durchbohrt, was uns und andere Menschen überführt, was uns Einsicht gibt, was uns auf Jesus hinweist. Das war die Betonung. Predigt das Wort. Nicht Zeichen und Wunder. Das kitzelt oft nur die Sensationsgier von Menschen, aber es kann Herzen nicht begehren. Und es ist traurig, wenn Christen da ihre Betonung drauflegen und ihre Dienste drauf aufbauen. Ich habe auf der Jesus Night mit so einem jungen Mann geredet, der war aus so einer Gemeinde. Und er war da Mitglied, aber der hat grundlegende Dinge überhaupt nicht verstanden vom Glauben. Der wurde nicht gelehrt. Und meines Erachtens war der gar nicht wirklich bekehrt. Der wusste gar nicht, worum es wirklich geht. Im Leben mit Jesus. Und ich konnte ihm dann erst erklären, wie man in Beziehung mit Jesus kommt und das Evangelium erklären und konnte mit ihm beten. Jesus hat gesagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Und wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, der wird errettet werden. Aber wer ungläubig ist, der wird verdammt werden. Also Glaube hat einen Inhalt und Jesus fordert die Menschen zu einer Entscheidung auf, zum Reagieren. Eine Willensentscheidung. Und ich kann nur eine Entscheidung treffen, wenn ich die Informationen habe. Und dann sagt Jesus weiter, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und dann sagt er, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und so weiter. Der Herr bestätigte die Verkündigung des Wortes durch Zeichen. Also unser Dienst, unsere Aufgabe, das wozu Jesus uns berufen hat, ist die Verkündigung des Wortes. Und dann Zeichen werden das begleiten, die werden nachfolgen. Das ist Jesus sein Job, wenn er alles tut. Weil wir dürfen predigen, wir dürfen Menschen von Jesus erzählen und dann dürfen wir für sie beten. Wenn jemand krank ist, dürfen wir immer beten. Und ich habe schon erfahren, wie Gott Menschen heilt. Nicht immer. Aber manchmal tut er das. Und das folgt nach. Aber wir machen keine Heilungsgottesdienste und sagen, oh, kommt her, werdet geheilt, seht Zeichen und Wunder. Das ist nicht die Betonung. Das war nicht das Muster von Jesus seinem Dienst. Wir haben die letzten Male immer wieder gesehen, dass Jesus gepredigt hat und das war seine Hauptbetonung und soll auch unsere sein. Vers 15, das dritte, was wir sehen, er gab ihnen Vollmacht, die Dämonen auszutreiben. Jesus gab den Aposteln seine Autorität. Ich meine, sie waren seine Botschafter. Wenn ihr an einen Botschafter denkt, ein Botschafter handelt nicht in seiner eigenen Autorität, sagen wir, der Botschafter von Deutschland. Der redet nicht für sich selbst. Der, weiß nicht, ich könnte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, jetzt bin ich Botschafter. Haha. Nee, der wird ausgesandt. Der hat die Autorität des Landes, von dem er ausgesandt wird, hinter sich. Und so ist es mit uns Christen. Wir sind bevollmächtigt von Jesus. Wir sind seine Handlungsbevollmächtigten. Wir sind ausgestattet von ihm. Und das ist auch schön zu wissen. Wenn Jesus dich zu etwas beruft, wenn Jesus dir was aufs Herz legt zu tun, dann wird er dich auch immer zu rüsten für dieses Werk. Also hab keine Angst, zögern nicht, irgendwie Glaubensschritte zu machen, dem zu folgen, was Jesus dir zeigt, da voranzugehen. Du kannst wirklich mit seinem Beistand rechnen. Jesus wird dich zurüsten. Und jetzt schaut euch an, wen Jesus berufen hat. Das ist so eine Ermutigung für mich. Schaut euch das an. Ich meine, überleg dir mal, wenn du der Messias wärst, wen würdest du als Mitarbeiter berufen? Als deine Botschafter? Wenn du dein A-Team zusammenstellen würdest. Wen würdest du berufen? Ich denke, ich würde mich wahrscheinlich mal auf der Uni umschauen. Wo sind die Theologen, die studiert sind? Ich hätte vielleicht die Schriftgelehrten damals ausgewählt. Und dann hätte ich gesucht vielleicht so nach sehr religiösen Menschen, sehr gerechten Menschen, die ein ehrwürdiges Gehabe haben, die sich entsprechend präsentieren können, die bewundert sind von den Menschen. Pharisäer. Wir wären gut gewesen in dem Team. Und ich hätte mir zumindest Leute gesucht mit tiefem geistigem Verständnis, mit einem hohen IQ. So ein paar echte Fachleute, vielleicht ein paar Uniprofessoren, Kommunikationsstrategen, Marketing, Experten. Und dann vielleicht noch einige berühmte Leute als Werbeträger. Vielleicht Thomas Gottschalk oder David Beckham oder Brad Pitt. Aber schaut euch an, wen Jesus berufen hat. Das ermutigt mich. Das waren sehr normale Leute aus unterschiedlichen Hintergründen. Menschen wie du und ich. Und die Apostel waren sehr menschlich. Die Bibel berichtet sehr ehrlich drüber. Ist für mich ein Beweis, dass es wirklich Gottes Wort ist, was hier geschrieben steht. Die Leute hätten das nie selber geschrieben über sich. Hätten versucht, das zu verstecken, was wir hier lesen. Ist fast peinlich, ein Held der Bibel zu sein. Ich bin froh, dass ich kein Bibelheld bin, weil alle Menschen können über deine Fehler und über den Mist lesen, den du gebaut hast. Schau dich die Typen an. Er bestellte die 12 und er gab den Simon den Beinamen Petrus. Da war der Simon Petrus. Der war ein Fischer. Wir wissen, Simon war ein Großmaul, war der Lautsprecher der Jünger. Simon war so einer, der hat kein Fettnäpfchen ausgelassen. War ein sehr unbeständiger, impulsiver Mensch. Hat erstmal geredet und gehandelt und dann hat er nachgedacht. Das war der Petrus. Oder Simon. Und dann gibt Jesus ihm den Beinamen Petrus. Fels oder fester Stein. Das war prophetisch, glaube ich. Jesus hat ihn zu einem Felsen gemacht. Hat ihn zu einem verlässlichen Menschen gemacht, der eine Ermutigung war für die Geschwister. Und dann Vers 17 haben wir Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners. Jakobus und Johannes, die waren Fischereiunternehmer mit ihrem Vater. Und Jesus hat sie die Donnersöhne genannt. Österreich, in Wien würde man sagen, das waren Zwanbinkeln. Das waren Leute, die ein Problem mit ihrem Zorn haben, Problem mit Selbstbeherrschung. Einmal wollten die ein ganzes Dorf vernichten. Herr, lass uns Feuer vom Himmel herabrufen. Weil die haben sie dann dort übernachten lassen, die Leute. Lass uns das Dorf vernichten. Waren Zwanbinkeln, die beiden. Und Vers 18, da haben wir Andreas, das war der kleine Bruder von Petrus. Wir wissen nicht viel von ihm, wir wissen, dass er ein Herz hatte, Menschen zu Jesus zu bringen. War der kleine Bruder. Und Philippus und Bartholomäus, oder Nathanael heißt Bartholomäus in anderen Evangelien, der war der Skeptiker, der war der Zyniker. Als er zum ersten Mal von Jesus gehört hat, hat er gesagt, was kann von Nazareth schon Gutes kommen? Ehrlich gesagt, das hätte mich ein bisschen vom Kopf gestoßen. Ich weiß nicht, ob ich den auserwählt hätte. Was kann da schon Gutes kommen aus Grünstadt? Und dann haben wir Matthäus. Er war ein korrupter Steuerbeamter, bevor er zu Jesus gekommen ist. Ich würde mal gut überlegen, ob ich jemanden vom Finanzamt mitnehmen würde in mein Team. Und Thomas. Thomas in Kananähe. Thomas war der Zweifler. Er hat gesagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich glaube nur das, was ich anfassen kann. Hätte ich mir auch überlegt, wenn ich an Jesu Stelle gewesen wäre. Thomas war so einer, der gesagt hat, Jesus, ich weiß gar nicht, ob du wirklich lebst. Ob du echt bist. Wenn ich dich nicht anfassen kann. Und dann haben wir Jakobus, bei dem Vers 18, den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon, den Kananäer. Von denen wissen wir nicht viel, das waren so Nobodies. Vielleicht waren das scheue Menschen. Und dann Simon, den Kananäer. Simon war ein Freiheitskämpfer gegen Rom. Er hat sich sicher gut vertragen mit dem Matthäus, der für die Römer Steuer eingenommen hat. Und Vers 19, Judas Ischariot, der ihn auch überlieferte. Verräter, ein Dieb, der Jesus und die Gefährten bestohlen hat. Das war das A-Team. Das war das apostolische Dream-Team. Wahnsinn. Ein Großmaul, zwei Choleriker, ein Zweifler, ein Skeptiker, irgend so ein dubioser Steuereintreiber, ein Freiheitskämpfer und so ein paar schüchterne Nobodies. War nicht unbedingt die Elite-Truppe. War auch nicht unbedingt eine sehr harmonische Gruppe. Wir werden später sehen, die haben sich ständig gestritten, die Jungs. Stell dir vor, du müsstest Gefährten auswählen für deine Mission. Vielleicht so wie in Herr der Ringe, wo du Gefährten auswählen musst. Wenn Jesus ist der Herr der Dinge, hättest du diese Truppe ausgewählt. Ich denke fast, Jesus wäre allein besser dran gewesen als mit denen. Wir denken uns, ja, die Apostel, das müssen die Jünger gewesen sein, die am besten waren und am fähigsten und am treuesten, die Jesus in seinen engsten Kreis berufen hat. Ich glaube, es war eher umgekehrt. Ich glaube, die Jungs, die waren diejenigen, wenn sie mit der Schule am Wandertag gewesen wären, zu denen der Lehrer gesagt hätte, Simon, Jakob, Joe, ich will, dass er hier bei mir bleibt. Ihr geht jetzt mit mir. Das waren so die größten Rabauken. Ich glaube, deswegen hat sich Jesus zu sich berufen. Und es ermutigt mich. Es ermutigt mich, dass Jesus solche Menschen gewählt hat. Weil ich bin auch total erstaunt, dass er mich auserwählt hat. Ehrlich zu sagen, ich hätte mich nicht auserwählt. Ihr braucht gar nicht lachen, ich hätte euch auch nicht gewählt. Ich kann es gar nicht glauben, dass Jesus mich gebrauchen will. Dass Jesus uns brauchen will, das ist so eine Gnade, das ist so ein Vorrecht. Und Jesus liebt es, ganz normale, schwache Menschen zu gebrauchen. Wenn Gott die Fachleute und die Experten und die Schlauen und die Berühmten ausgewählt hätte, dann hätten die Leute gesagt, na, das ist ja kein Wunder, wenn die was auf die Beine stellen. Hey, das Team ist einfach gut. Aber wenn Gott die Apostel auswählt und uns, sagen die Leute, wow, das ist Gott. Es gibt keine andere Erklärung. Na, wenn irgend so ein Trainer, Fußballtrainer, eine Weltauswahl zusammenstellen würde mit Ronaldo und Zidane und Beckham und vielleicht der Oli Kahn im Tor, würden die Leute sagen, ist kein Wunder, wenn die gewinnen, das sind die Stars. Und die ganzen Stars würden die Ehre bekommen. Aber hey Leute, wenn der Trainer uns auswählen würde, hier in die Chapel kommen würde, sagen Thomas und Markus und Jochen und Lukas. Und er fängt an, uns zu trainieren und wir würden die Weltmeisterschaft gewinnen. Die Leute würden sagen, boah, das ist ein Wunder. Mann, das ist ein Trainer. Der Trainer würde die Ehre bekommen. Und ich glaube, deswegen wählt Gott uns. So schwache, irdene Gefäße, wie die Bibel sagt. Und er füllt uns mit seinem Geist, mit sich selbst. Und dann tut er aufregende Dinge durch uns. Und die Leute sagen, wow, Gott ist gut. Gott ist mächtig. Ich hätte mir nie gedacht, dass der Günther, so ein selbstgerechter, egoistischer, cholerischer Kerl, dass er jemals was Gutes tun könnte. dass er jemals an andere denken würde und anderen dienen würde. Hey, schau, was Gott in ihm getan hat und was Gott durch ihn getan hat. Hey, Mann, es muss einen lebendigen Gott geben. Und so werden wir zu Trophäen von Gottes Gnade und von Gottes Liebe. Und wir werden selber reich beschenkt und reich gesegnet in unserem Dienen. Also seid ermutigt durch die Apostel, durch die Menschen, die Jesus erwählt hat, seine Botschafter zu sein. Das hier war ein Team von ganz normalen Menschen, wie du und ich, mit all ihren Vorteilen und mit ihren Schwächen. Okay, vielleicht sagst du, ja, aber ich bin erst ein junger Christ. Ich habe noch nicht mal die Bibel ganz durchgelesen, ich verstehe noch so viel nicht. Ich bin sicher noch nicht bereit, dass Gott mich gebrauchen kann. Ich muss vielleicht noch erst 5 Jahre auf eine Bibelschule gehen und dann kann Gott mich gebrauchen. Die Apostel, ich meine, wir wissen, die waren normale Menschen, aber ganz sicher hat Jesus sie an einem Punkt in ihrem Leben erwählt, wo sie schon sehr reif waren und wo sie verstanden haben, worum es geht und wo sie die Dinge im Griff hatten, wo sie bereit waren für diese hohe Berufung, die Jesus ihnen anvertraut hat. Lass uns das mal kurz anschauen, zum Abschluss. Lass uns diese These mal überprüfen, wie reif die Jünger waren, als Jesus sie berufen hat und ihnen anvertraut hat, seine Botschafter zu sein. Und ich brauche jetzt eure Hilfe. Wir wollen jetzt mal schnell durchblättern durch dieses Evangelium und uns die Situationen anschauen, wo die Apostel vorgekommen sind. Und ihr seid so die Jury mit mir. Wir werden jetzt gemeinsam beurteilen, ob die Apostel es gut gemacht haben, bing, oder ob sie es schlecht gemacht haben. Okay? Gucken wir mal gleich im Kapitel 4. Da sehen wir einen Sturm. Und im Vers 37 lesen wir, es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Und er, Jesus, war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen und sie weckten ihn und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Also mit anderen Worten, Jesus, wir sind dir egal, du kümmerst dich nicht um uns. Was glaubt ihr? Dann Vers 39, er wachte auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Oh, wir kennen diesen Jesus gar nicht wirklich. Oder kommt mal mit. Ihr seid das Team. Wir kommen zum Kapitel 6. Da hat Jesus seine Apostel zu zweit ausgesandt. Immer 2 und 2. In Vers 13 lesen wir, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Gott hat sie machtvoll gebraucht. Was denkt ihr? Ping! Das war gut. Geben wir ihnen einen Plus dafür. Und die Jünger, die waren begeistert. Die haben gesagt, haha, die Dämonen gehorchen uns. Wir sind gut drauf, wir sind die Helden. Und dann in der nächsten Situation. Jesus lehrt die Menschen, es kommen 5000 Männer zu ihm. Also mit Frauen und Kindern waren es vielleicht so um die 20.000 Leute. Und Jesus hat sie gelehrt. Vers 35, er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, dass sie auf die umliegenden Dörfer und Höfer gehen und sich was zum Essen kaufen. Also sie erinnern Gott, wo er gerade ist und wie spät es ist. Und sie sagen zu Jesus, schicke Leute weg. Was denkt ihr? Komm Leute, wacht auf. Vers 37. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Ich hätte gerne die Gesichter gesehen von den Jüngern. Und dann tut Jesus dieses tolle Wunder und er vermehrt Brot und die Jünger dürfen dabei helfen, die dürfen das Brot austeilen und dürfen ein Teil von dem Wunder sein und ein Teil von dem Dienst sein mit Jesus. Und dann sind die Leute so begeistert, dass sie Jesus zu ihrem König machen wollen. Und das war gefährlich für die Jünger, weil die waren auch so drauf und Jesus schickt die Jünger in ein Boot wieder in einen Sturm. Und dann kommt Jesus auf dem See zu ihnen. Vers 49 lesen wir davon. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien auf. Ah! Und alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihm, seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Kapitel 7, Vers 14. Als er die Volksmenge wieder herzugerufen hatte, sprachen zu ihnen, hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, also was er ist, sondern was von dem Menschen ausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid doch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht ins Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er aber sagte, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit und so weiter. All diese schlechten Dinge. Was denkt ihr? Sie haben nicht kapiert, was Jesus gelehrt hat. Kapitel 8, Vers 14. Fuhren mit dem Schiff ans andere Ufer des Sees und sie vergaßen, Brote mitzunehmen und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Schiff. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht? Versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht. Erinnert euch an die 5000 Brote, wo er hier vermehrt hat für die 5000. Und er sprach zu ihnen im Vers 21, versteht ihr noch nicht? Haben wieder nichts kapiert, wovon der Jesus geredet hat. Wie findet ihr die Jungs bis jetzt? Ich meine, wenn ihr Arbeitgeber wärt.
Menschlich,
finde ich. Sehr menschlich, oder? Ich hätte sie vielleicht schon gefeuert. Ich meine, 1, 2, 3 Fehler, okay, aber es wird schon langsam ein bisschen viel. Vers 31. Oder warte mal, vorher haben wir noch hier Vers 27 die Begebenheit. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elia, irgendein von den anderen Propheten. Andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus, der Lautsprecher der Gruppe, aber antwortete und spricht zu ihm, du bist der Christus, du bist der verheißene Retter. Was denkt ihr? Bing! Das war gut. Petrus hatte Offenbarung. Jesus hat in anderen Evangelien zu ihm gesagt, das kommt nicht aus dir selbst, das hat Gott dir offenbart. Das war gut. Aber dann lest weiter, Vers 31. Und er, Jesus, fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verwerfen werden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg, hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Unglaublich, Petrus nimmt hier Gott beiseite und fängt an, ihn zu tadeln. Jesus, du weißt ja, ich habe Offenbarungen. Ich weiß, wie der Hase läuft. Jesus, hör mal zu, reden so einen Schwachsinn. Es wird dir nicht widerfahren. Habt ihr das je schon gemacht? Wo ich gedacht habe, ihr wisst es besser als Gott? Weißt du, wo Gott in seinem Wort sagt, wir sollen uns einander unterordnen und wir sollen einander vergeben und du denkst, ich habe es nicht nötig. Ich muss nicht vergeben. Ich kann mir es leisten, stolz zu sein oder unversöhnlich zu sein. Oder wenn Gott uns Christen sagt, wir sollen nur eine Beziehung eingehen, auch mit einem Christen oder mit Sex bis zur Ehe warten oder wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht Steuer hinterziehen und wir sagen, ha, komm Gott, das tut doch jeder. Ja, das gilt nicht für mich, was du sagst. Und wir denken, wir wissen es besser als er und wir denken, es wird uns nicht schaden, wenn wir gegen Gottes gutes Gebot handeln, das dazu da ist, um uns zu beschützen und uns zu zeigen, wie wir wirklich heil leben können. Und hast du Gott schon jemals getadelt? Dass du gesagt hast, Gott, warum tust du das? Oder Gott, was soll das, was hier in meinem Leben gerade passiert? Ich habe das schon getan. Auf jeden Fall, wir müssen, denke ich, dem Petrus und auch uns ein geben für diese Aktion. Bringt uns ins Kapitel 9. Nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Typisch Petrus. Er wusste nicht, was er sagen sollte, deswegen sprach er. Er war voll Furcht und es kam eine Wolke, die sie überschattete und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Petrus, halt's Maul. Vers 17. Einer aus der Volksmenge kommt zu Jesus und sagt, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Vers 28, lesen wir da weiter. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Meine Vermutung war, sie haben nicht gebetet, weil sie eifersüchtig waren auf Petrus und Jakobus und Johannes. Warum immer Petrus und Jakobus und Johannes? Warum nimmt er nicht uns mit hoch auf den Berg? Immer Petrus, Johannes und Jakobus. Was denkt ihr? Vers 20. Nächsten Kapitel. Kommt dieser Reiche zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, also ein Materialist kommt zu Jesus, einer, der sich davon abhalten hat lassen, von seinem Zeug Jesus nachzufolgen. Und er sagt hier, wo sind wir hier, Vers 20. Er aber sagt zu dem Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann in Liebe und sprach, eins fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und er ging entsetzt über das Wort traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher, spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes kommen. Und dann Vers 26, sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Bing, das war gut. Und Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Vers 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Und er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einen zu deiner Rechten und einen zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und lesen wir in Vers 41 weiter: Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus berief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jünger kämpfen hier noch immer mit einem Einstellungsproblem. Haben wir ausgelassen hier im Kapitel 9 eigentlich. Da haben sie auch wieder gestritten. Vers 33, sie kamen nach Kapernaum und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Nicht drüber, wie sie am besten dienen können oder wie wunderbar Jesus ist, sondern wer der Größte ist. Hey, ich bin besser als du. Nee, ich bin besser als du. Petrus, nee, ich bin der Beste. Ich werde der Größte sein im Reich Gottes. Ich werde über dir sein. Nach Positionen gestrebt. Und hier im Kapitel 10 wiederholt sich das Ganze. Sie kämpfen auch immer mit demselben Einstellungsproblem. Sind so sehr wie auch ich. Ihr seid wahrscheinlich ganz anders. Aber ich bin noch immer so selbstsüchtig. Es geht vor allem immer um mich. Wie kann ich groß sein? Wie gut ich dastehe vor den anderen? Und ist es euch schon jemals so gegangen, dass ihr euch gedacht habt: Oh Mann, jetzt baue ich diesen Mist schon wieder. Ach. Und mich ermutigt es, dass Jesus die Jünger trotzdem nicht aufgegeben hat. Schnell noch. Kapitel 11. Und als Jesus sich Jerusalem, Bethphage, Bethanien gegen den Ölberg hin näherte, sendet er zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr dort hineinkommen, werdet ein Füllen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut er dies? So sagt: Der Herr braucht es, und sendet es gleich wieder hierher. Und sie gingen hin und so weiter. Sie waren gehorsam. Bing! Es war gut. Kapitel 13, großer Sprung. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, was für Steine und was für ein Gebäude! Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies vollendet werden soll? Was denkt ihr? Ich würde ihnen ein Bing geben dafür. Sie wollten Jesus wirklich verstehen. Das war ihr Herz. Sie kommen mit Fragen zu ihm. Sie wollen wissen, was er denkt. Und sie lassen sich belehren. Kapitel 14, Vers 10. Und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohenpriestern hin, um ihn an sie zu überliefern. Eindeutig, oder? Das war nicht gut. Vers 27, Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen, wie es prophezeit ist. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Herr zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle. Was soll man ihnen dafür geben? Ich denke, ich würde ihm ein Bing geben für ihr Herz. Ich glaube, in ihrem Herzen wollten sie wirklich zu Jesus stehen. Aber wir wissen, sie haben sich alle völlig selbst überschätzt. Alle bis auf Johannes haben Jesus im Stich gelassen, sind weggelaufen. Wir wissen, Petrus hat Jesus verleugnet, hat gesagt, ich will verflucht sein, wenn ich den kenne. Ich denke, dafür müssen wir ihnen ein geben. Aber dann lesen wir im Vers 42, als der Hahn krähte, als Jesus ihn anblickte, da begann Petrus zu weinen. War ein schwacher Mann, aber im Herzen hat er Jesus wirklich geliebt. Dafür gebe ich ihm ein Ping. Das war positiv. Und dann sehen wir noch dieses apostolische Gebetstreffen. Im Vers 32 im Kapitel 14. Sie kommt ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch weg von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Apostolisches Gebetstreffen. Und dann, als letztes, nachdem Jesus auferstanden war, Kapitel 16. Vers 9, als es aber früh am ersten Wochentag, als er auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarten er sich zweien von denen, von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als er aufs Land ging. Und jene gingen hin und verkündeten es den Übrigen, auch jene glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Das waren echte Glaubenshelden, die Jünger. Und dann Vers 15, er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hat, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ich denke, das ist ein Ping. Sie gingen hinaus und Jesus hat sie gebraucht. Ermutigt euch das zu lesen? Mich ermutigt das. Die Jünger sind wie wir. Haben ein paar Pings in ihrem Leben, aber doch noch viele. Und ich finde es unglaublich. Jesus vertraut diesen hartherzigen, kleingläubigen, schwachen Männern sein Evangelium an. Und dann Apostelgeschichte 1,8 sagt Jesus zu ihnen, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Geist auf euch gekommen ist. Und er hat sie zugerüstet zu Pfingsten. Das, was wir heute feiern. Und Jesus hat aus dem unbeständigen Petrus, aus dem unbeständigen Simon einen beständigen Felsen gemacht, einen Petrus. Petrus wurde zu einem Felsen in der Urkirche. Hat sogar sein Leben gelassen für Jesus. Er, der ihn einst verleugnet hat. Hat sich auf den Kopf gestellt kreuzigen lassen, weil er gesagt hat, ich bin nicht wert zu sterben, wie mein Herr gestorben ist. Und auch alle anderen Apostel außer Johannes haben ihr Leben für ihren Glauben gegeben. Und Johannes, der Sohn des Donners, dieser Zornbinkel, wurde bekannt als der Apostel der Liebe. Jesus hat ihn verändert. Und das Schöne ist, dass Jesus die ganze Zeit schon von Beginn an ihr Potenzial gesehen hat. Das gesehen hat, was er in ihnen tun kann und was er durch sie tun kann, wenn sie nur ihm hingegeben sind. Und ich glaube, es gibt keine Begrenzung, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, der ihm völlig hingegeben ist. Im Buch der Chronik heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hammer, Gott sucht noch mehr nach uns als wir nach ihm. Er sucht nach Menschen, die ihm hingegeben sind, dass sie gebrauchen kann. Menschen wie dich und mich, wie die Jünger, mit Stärken und mit Schwächen. Einzige Frage heute Morgen ist, wo ist dein Herz? Ist es auf ihn gerichtet? Bist du verfügbar für ihn? Wenn du ein Jünger bist, wenn du sagst, ja Jesus, ich will mich selbst verleugnen und ich will dir folgen, dann wird er dich nehmen. So schwach wie du bist, so unerfahren, so jung im Glauben vielleicht wie du bist, mit allen Fehlern und Schwächen. Und er wird dich zu einem Apostel, zu einem Gesandten machen. Und er wird in dir wirken. Und er wird dich verändern und er wird dich ähnlich machen. Und er wird dich gebrauchen, um diese Welt zu berühren. Und den Menschen um dich herum zu dienen. Und er wird dich nicht aufgeben, wenn du Fehler machst. Er wird zu dir stehen. Und wird liebevoll sein, wird geduldig sein. Und du wirst großartige Abenteuer mit ihm erleben. Und diese Freude erfahren, weil es gibt nichts Großartigeres, als gebraucht zu werden von Gott in diesem Leben. Seid ihr ermutigt durch die Apostel? Ich bin ermutigt, dass Gott sie auserwählt hat und sie gebraucht hat, normale Menschen, die noch überhaupt nicht perfekt waren, die sich vielleicht selbst auch noch nicht mal bereit gefühlt haben, von ihm gebraucht zu werden. Ich bin ermutigt. Ich fühle mich so richtig apostolisch heute Morgen. Ich habe da Zuversicht, dass Gott auch mich gebrauchen will. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Herz, dass du schwache und einfach unvollkommene Menschen gebrauchst, wie die Apostel, wie auch uns. Und dafür danken wir dir, Gott. Wir danken dir, dass du uns ermutigst, Gott, durch diese Vorbilder in der Bibel. Und Herr, dass du uns auch irgendwie vor Augen hältst hier, was möglich ist, wenn wir mit dir leben und wenn wir dir hingegeben sind. Dass du uns wirklich verändern kannst und willst, Herr, auch das ist eine Verheißung. Und Herr, dass du ganze Welt auf den Kopf stellen kannst durch ein paar Leute, die mit dir leben und die dich lieben und die verfügbar sind für dich. Jesus, so wollen wir dir uns heute Morgen wieder ganz neu hingeben und sagen, sei du unser Gott, wirk du in unserem Leben. Hier sind wir, sende uns. In Jesu Namen. Amen.